Ja, ich war eigentlich ganz beeindruckt von der Veranstaltung, fand, dass sie gut gemacht war. Bundestagspräsident Lammert hat ziemlich klar benannt, welche Verantwortung Deutschland für die Opfer der Euthanasie hat und dass die eben lange nicht anerkannt wurden, dass das lange in unserer Gesellschaft überhaupt kein Thema war, dass dieses ganze Gedenken sehr verspätet kommt. Man muss auch wissen, dass viele, viele Jahre lang verschiedene Verbände versucht haben, dieses Thema in der Gedenkveranstaltung, die ja alljährlich stattfindet, zu platzieren, aber dass es immer wieder zurückgestellt wurde. Also und das Mahnmal für die Opfer der Euthanasie gibt es ja auch erst seit 2014. Also es war lange überhaupt nicht auf der Agenda sozusagen des Gedenkens. Und da hat Lammert klar gesagt, das war eigentlich zu spät und man muss sich da jetzt mehr drum kümmern. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass behinderte Menschen selbst einbezogen waren in die Gedenkveranstaltung. Also mit Sebastian Urbanski hat erstmals ein Mensch mit Lernschwierigkeiten im Bundestag gesprochen. Das ist ein Schauspieler vom Theater Rambazamba. Der hat einen Brief vorgelesen eines Euthanasieopfers, wo auch nochmal sehr eindringlich geschildert wurde, wie die Sterbe und Sterbeumstände der Leute waren in den Anstalten. Was mir gefehlt hat, war, dass eigentlich so gut wie gar nicht in Bezug zu heute hergestellt wurde. Eine der Angehörigen, die gesprochen hat, Sigrid Falkenstein, die hat das ganz kurz hergestellt, einen Bezug zum heute. Aber ansonsten gab es eigentlich keinen Verweis drauf. Und das ist schade, weil es gibt ja eigentlich eine Menge Themen, wo man einen Bezug herstellen kann. Also zum Beispiel gibt es immer neue Techniken der Pränataldiagnostik, wodurch immer leichter gemacht wird, dass eigentlich nur noch Babys zur Welt kommen, die eben dem Ideal des normalen, nicht behinderten Menschen entsprechen. Es gibt immer wieder eine Debatte um Sterbehilfe, auch um aktive Sterbehilfe. Und gerade dieser Bundestag, in dem die Gedenkveranstaltung stattgefunden hat, hat vor einem Monat das Bundesteilhabegesetz beschlossen. Und dort gibt es viele Regelungen, die eigentlich wirklich der Würde von Menschen mit Behinderung entgegenlaufen. Also zum Beispiel kann durch das Bundesteilhabegesetz leichter ermöglicht werden, dass Menschen in Heime eingewiesen werden, auch zwangseingewiesen werden. Gerade diese Würde von behinderten Menschen wurde während der Gedenkveranstaltung beschworen. Aber ich würde sagen, das Bundesteilhabegesetz, was gerade beschlossen wurde, verstößt eigentlich in vielen Teilen gegen diese Würde. Und solche Bezüge wurden nicht hergestellt, was wahrscheinlich kein Zufall ist. Also es war ein bisschen so, naja, wir gedenken jetzt einer Sache, die ist 70 Jahre her und es hat mit unserem aktuellen Umgang mit Behinderungen gar nicht so viel zu tun. Es war so ein bisschen ein Eindruck, der bei mir geblieben ist. Aber es ist ein Anfang.
Ja, jetzt sind wir schon ganz in der aktuellen Diskussion quasi, in aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ich würde gerne noch einmal zurückschauen auf den historischen Stoff, was mir immer wieder aufgefallen ist, als ich mich mit dem Thema NS-Euthanasie beschäftigt habe, ist, dass wir quasi fast ausschließlich Quellen haben. Sie haben diesen Brief angesprochen von Ernst Putzki, der eben eine Quelle ist von jemandem, der ermordet wurde, aber ansonsten haben wir meistens die Krankenakten, die eine extrem rassistische, diskriminierende Sprache, also die Sprache der Täterinnen und Täter beinhalten. Und diese Sprache geben wir dann oft unkritisch wieder. Bezeichnungen wie Erbkranke oder lebensunwert, die fallen dann wahnsinnig oft und werden vielleicht erstmal in Anführungszeichen gesetzt. Aber die Frage ist vielleicht, ob das wirklich genug ist und wo wir da ansetzen müssen, um uns deutlich abzugrenzen von diesen historischen Begriffen.
Ja, das ist sicher ein Problem. Und ich glaube, dass man es nicht dadurch lösen kann, dass man die Begriffe gar nicht verwendet, aber man muss natürlich immer den Kontext deutlich machen. Also man muss immer klar machen, das ist ein Begriff, den die Nazis verwendet haben und auch ihre Vorgänger aus bestimmten Gründen. Also damit sollten bestimmte Dinge ausgesagt werden. Also lebensunwert ist ja auch ein gutes Beispiel. Also das beinhaltet ja eigentlich schon viel von der ganzen Ideologie der, in Anführungszeichen, Rassenhygiene, was die Nazis vertreten haben. Und ich glaube, insofern kann man auch Sprache oder bestimmte Begriffe auch zum Ausgangspunkt machen, um die Ideologie zu erklären, die sich dahinter verbirgt. Ich denke, so rum kann man es probieren. Also man muss immer wieder sich halt natürlich davon abgrenzen, dass man dann sagt, die benutzen heute andere Begriffe. Und was aber auch ganz spannend ist, dass man teilweise auch eben genau diese Zusammenhänge herstellt. Also sich überlegt, was ist denn heute damit gemeint? Also wenn man zum Beispiel so ein Begriff, der da so immer wieder verwendet wird, ist ja sowas wie erbliche Fallsucht oder so. Das klingt ja wie wirklich aus einem anderen Jahrhundert. Das heißt aber auch nichts anderes als Epilepsie. Also wenn man ab und zu mal guckt, so, naja, das sind Dinge, die eigentlich heute alle noch hochaktuell sind und damals meinte man, man muss diese Menschen umbringen, dann wird, glaube ich, so die ganze Brisanz nochmal deutlicher. Also das Problem bei dieser veralteten Sprache ist natürlich, dass sie so eine schöne Distanz herstellt, ne? Dass man dann sagen kann, naja, das waren halt die Nazis mit ihrer komischen Sprache, aber das sind ja alles Dinge, die heute einfach mit neuer Sprache genauso verhandelt werden. Und ich glaube, man muss diese Zusammenhänge einfach öfter mal herstellen. Und was ich auch immer wieder spannend finde in dem Zusammenhang zum Beispiel, ist, dass viele Begriffe tatsächlich auch noch ungebrochen weiterverwendet werden. Zum Beispiel Schwachsinn benutzen wir alle ganz oft in unserer Alltagssprache. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist eigentlich ein alter Begriff aus der Intelligenzpsychologie sozusagen, der sowas wie geistige Behinderung benennen will. Oder Idiotie, der Idiot und die Idiotin und so weiter. Ja, ist ja auch was man so im Straßenverkehr irgendwie leicht mal raushaut. Und es meint aber eigentlich, das ist ein alter Begriff von geistiger Behinderung. So. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, sich sowas immer mal wieder klar zu machen.
Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Gegenwart quasi. Sie haben unter anderem initiiert die Website Leitmedien, also nicht Leit mit T, sondern Leit mit D. Die Website richtet sich an Journalistinnen und Journalisten, die über Menschen mit Behinderungen berichten wollen. Sie machen auch noch ganz viel anderes, sind journalistisch aktiv. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Berichterstattung von und über behinderte Menschen?
Ja, das kann man leider gar nicht so pauschal sagen. Das ist immer noch sehr unterschiedlich. Das Projekt, das ist damals von den Sozialhelden gestartet worden. Ich habe da sozusagen mitgeholfen, das Projekt sozusagen auf den Weg zu bringen. Wir haben halt damals festgestellt, dass eben sowas wie an den Rollstuhl gefesselt, solche Ausdrücke immer noch damals sehr, sehr populär waren. Das ist jetzt 5 Jahre alt, das Projekt. Und natürlich gibt es das auch immer noch, aber ich habe schon das Gefühl, dass es etwas weniger geworden ist. Also die Wendung an den Rollstuhl gefesselt ist nicht mehr ganz so populär, habe ich so den Eindruck. Auch das Sorgenkind ist irgendwie langsam out, so als Redewendung. Aber natürlich gibt es immer noch weiterhin so Dinge, die wir auch damals schon bemängelt haben. Also zum Beispiel aktuell letztes Jahr bei der Berichterstattung über die Paralympics, da war dann ganz viel Rede von mutigen Athleten, die allein schon für ihr Leben und für ihr Dasein eine Medaille verdienen und so weiter. Also das ist halt immer so diese zugrunde liegende Vorstellung, dass eine Behinderung zu haben etwas an sich ganz Schlimmes ist, was ganz viel Leiden bedeutet. Und wenn man sozusagen sich davon nicht unterkriegen lässt und ein ganz normales Leben lebt oder sogar Spitzensportler wird, dann hat man sowas Heldenhaftes und dann verdient das ganz viel Bewunderung. Also das ist eigentlich nur ein Ausdruck von der Vorstellung, dass Behinderung ganz stark mit Leiden verknüpft ist. Das, was Sie eben ansprachen, dieses, dass viel über Menschen mit Behinderung gesprochen wird, aber wenig mit ihnen, auch das kann man immer noch leider oft beobachten. Gerade bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, die werden auch oft immer nur mit dem Vornamen angesprochen und da wird dann halt mit ihren Betreuern oder ihren Angehörigen gesprochen und das findet sich dann wieder im Bericht. Und es wird auch immer noch gerne betont, dass Menschen sozusagen etwas trotz ihrer Behinderung tun und nicht mit ihr. Also es wird, Behinderung wird immer nur sozusagen als Hindernis wahrgenommen und nicht als etwas, was für viele Menschen einfach eine totale Normalität darstellt und etwas ganz Alltägliches, was zu ihrem Leben gehört und was sie auch nicht ausmacht. Also wenn behinderte Menschen in Medien zu Wort kommen, dann geht es halt auch ganz oft immer ums Thema Behinderung. Aber wir haben ja viele Facetten sozusagen. Wir sind auch Eltern oder Gärtnerinnen und Gärtner oder Hobbyköche oder was weiß ich. Ne? Wir haben Berufe und so weiter. Aber das kann man dann immer nicht thematisieren, ohne die Behinderung jetzt nochmal stark zu machen. So. Also soweit scheinen wir irgendwie in den Medien noch nicht zu sein. Also da erlebe ich das zum Beispiel in England zum Beispiel und in den USA eine größere Selbstverständlichkeit. So, die gibt es hier noch nicht so richtig, würde ich sagen.
Ja, jetzt haben Sie ja auch das Bundesteilhabegesetz angesprochen. Das sind ja immer große Stichworte, also Teilhabe, Inklusion, die jetzt in letzter Zeit fallen, wenn man über das Zusammenleben von Nichtbehinderten und behinderten Menschen spricht. Wo fangen wir denn in unserer Alltagssprache an, damit wir da ein Stück vorankommen?
Auch da kann man leider gar nicht so eine eindeutige Antwort geben. Ich glaube, das hängt total von den Situationen ab und in den Zusammenhängen, in denen man sich bewegt. Aber also ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist sozusagen so eine absolut wasserdichte Ersatzsprache oder neue Sprache erfinden. Also es gibt ja viele Begriffe jetzt auch, die so Euphemismen sind für Behinderung, was wie Handicap oder Menschen mit besonderen Fähigkeiten und so. Und da merkt man immer, es gibt so ganz viel Unwohlsein und Ängste, sich falsch auszudrücken, und irgendwie ist auch dieses Wort Behinderung so in Verruf geraten und man hat irgendwie Angst, das zu benennen, wobei Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen eigentlich relativ selbstverständlich dieses Wort benutzen und auch sich so benennen, weil es auch sozusagen eine soziale Komponente hat. Also wenn ich sage, behinderte Menschen, dann denke ich dabei daran, dass sie von der Umwelt behindert werden und nicht so sehr von ihrem Körper. Also ich finde das Wort Behinderung eigentlich total in Ordnung. Aber es wird halt oft so als Handicap und solche Dinge benannt. Und ich habe so das Gefühl, so da versucht man irgendwie so ein bisschen was zuzukleistern und es wirkt irgendwie krampfig dann. Und ich glaube, wir können ruhig manche Dinge auch beim Namen nennen. Wir sollten halt drauf gucken, dass wir die Begriffe verwenden, die selbst betroffene Menschen auch benutzen und die sie selber gerne als Selbstbezeichnung wollen. Also zum Beispiel gibt es viele Menschen mit Lernschwierigkeiten, die halt sonst geistig behindert genannt werden. Und die lehnen diesen Begriff aber ab. Die sagen, nein, das diskriminiert uns. Wir möchten nicht geistig behindert genannt werden. Wir möchten Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Also ich finde, auf sowas sollte man hören. Und vielleicht lieber darüber reden, was drückt man eigentlich mit den Worten aus? Was steckt eigentlich dahinter? Also wenn man zum Beispiel... Oder wenn man beobachtet, dass jemand sagt, ja, du bist ja voll, das ist ja voll behindert oder voll der Spast oder so, das ist ja so unter Jugendlichen total normal, so zu reden. Man kann schon mal einfach das ansprechen und sagen, warum findest du das Wort gut oder warum benutzt du das? Und ich glaube, viele Leute machen sich einfach nicht bewusst, dass das eigentlich diskriminierend ist, wenn sie sowas benutzen und viele Leute sich davon abgewertet oder angegriffen fühlen. Ich glaube, es geht weniger darum, sozusagen belehrend zu sagen, das ist aber ein böses Wort, das darfst du nicht benutzen, sondern eher zu thematisieren, was wird damit eigentlich ausgedrückt? Was sind da für Gedanken dahinter? In welchem kulturellen Kontext steckt das? Ja, auch wenn ich immer von Krüppeln rede, unhinterfragt oder so. Ja, und ich glaube, das kann einfach... Dadurch können gute Gespräche entstehen und ein guter Austausch über Behinderung. Und das wäre vielleicht so ein Weg im Alltag, damit umzugehen.